Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Kontrollfunktion wahrnehmen, die die Presse ja wahrnehmen soll. Die Presse soll nicht Bambis vergeben oder goldene Kameras, sondern sie soll die Staatsmacht kontrollieren. Und zur Staatsmacht gehören auch die Gerichte und die Staatsanwaltschaft.
Wir haben übrigens die
Burda erscheint deshalb nicht in ihrer Sendung und auch in keiner anderen, in der damit gerechnet werden muss, dass da jemand von der Verteidigung sitzt, weil man dann natürlich konfrontiert werden würde mit Dingen, die die Öffentlichkeit noch nicht kennt. Der Verlagsvorstand Philipp Welte hat jeden deutschen Chefredakteur von Bedeutung angerufen und versucht, ihn für eine negative Berichterstattung gegen Kachelmann zu gewinnen.
Warum sollte er das tun?
Ich weiß nur, er hat es getan.
Das war Johann Schwenn, Kachelmanns Anwalt, in der Sendung Markus Lanz im Zweiten Deutschen Fernsehen. Inzwischen hat sich eben Burda-Vorstand Philipp Welte zu Wort gemeldet beim Medienbranchendienst Media. Dort sagte er, die Äußerungen des Anwalts seien kompletter Unsinn, Schwenn sei nur begrenzt zurechnungsfähig. Welte kündigte an, juristisch gegen den Strafverteidiger vorgehen zu wollen. Also egal wie der Kachelmann-Prozess ausgeht, er geht zumindest, was die Medien betrifft, weiter. Wir werden ein wachsames Ohr und Auge aufrechterhalten. Über den Kachelmann-Prozess selbst hatten wir ja im Vorfeld, glaube ich, ganz genug berichtet. Das haben dann die anderen Medien in dieser Woche vielleicht dann doch mit dem Bade ausgeschüttet. Ich weiß es nicht. Wir werden jedenfalls uns mal die FIFA kurz vornehmen in diesem Medienmagazin vom 4. Juni 2011 und überhaupt ein bisschen Programmtipps geben, was den Sportjournalismus anbelangt in dieser ersten halben Stunde, die da kommt. Wieder.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
FIFA ist ja nicht die FIFA ist ja keine private Firma, sondern ein Verein, der einer Idee dient. Warum darf man nicht wissen, wie viel der Präsident verdient?
Der Präsident verdient nicht. Er bekommt eine Kompensation für die geleistete Arbeit. Ich bin auch nicht mehr in der Pensionskasse. Nach schweizerischem Gesetz bin ich jetzt ein sogenannter Retretti.
Aber es werden Zahlen herumgeboten. Es wurde unter anderem auch in Publikationen behauptet, sie hätten Bezüge von etwa 4 Millionen pro Jahr.
Nein, 4 Millionen Dollar. 6 Millionen Schweizer Franken, ja.
Was sagen Sie dazu?
Ja, das sind
Zahlen aus dem Kosmos.
Aus dem Kosmos kommend und
wenn konkrete Fragen gestellt werden, dann antworte ich schon.
Sind 2 Millionen eine bessere Schätzung?
Nein, es gibt keine Schätzungen. Es gibt spezifische Zahlen. Und diese werde ich, wenn ich konkret gefragt werde. Die Frage wurde mir noch gar nicht gestellt.
Ich stelle sie jetzt. Wie viel beziehen Sie pro Jahr?
Ich gebe dann die Antwort via Finanzkommission dem Exekutivkomitee.
Ist doch eigentlich unglaublich, ne? Der FIFA-Boss Sepp Blatter sagt, die Frage wurde mir noch nie konkret gestellt, wie viel ich verdiene. Und dann kommt die konkrete Frage und er sagt es nicht. Das ist so ein Bestandteil der Medientäuschung von der FIFA selbst, also vom FIFA-Boss. Die von Korruption überschattete Wiederwahl in dieser Woche. Zum FIFA-Boss war auch am Mittwoch der ARD eine investigative Reportage wert. Wir hörten eben einen Ausschnitt aus einer Doku des Schweizer Fernsehens aus dem Jahre 2010. Und alle belegen eigentlich, wie Journalisten an ihrer Arbeit gehindert werden. Im Medienmagazin kommt nun ein Medien- und FIFA-Insider zu Wort. Es ist der Ex-FIFA-Marketing-Chef, Ex-FIFA-Mitglied Guido Toyoni im Gespräch mit Eleni Klotzikas.
Das Interview.
Ich begrüße Guido Toyoni, der ehemalige Medienchef und Marketingchef des FIFA-Weltfußballverbandes. Sie sind 1995 fristlos entlassen worden. Sie waren sowas wie die rechte Hand von Josef Blatter. Wie kann man denn so schnell in Ungnade fallen?
Also beim ersten Mal war es ein politisches Problem, weil der damalige FIFA-Generalsekretär Sepp Blatter, der hatte ja, wie wir alle wissen, inzwischen seinen ehemaligen Präsidenten etwas früher als alle anderen dachten, beerben wollen. Er hat da hinter den Kulissen antichambriert gegen den FIFA-Präsidenten Havelange. Das Ganze ist dann aufgeflogen, war ein misslungenes Attentat. Und ich als Medienchef war natürlich da ein bisschen exponiert. Die offizielle Sprachregelung hieß damals, ich war nur ein Kandidat der Medien. Damit hat man einen Schuldigen gefunden. Damit muss man auch leben, wenn man in einer FIFA-Pressechef ist. Das war also ein vorgeschobener Grund und da muss ich halt gehen, oder? Ich muss sagen, Sepp Blatter hat sich dann einige Jahre später wieder an mich gewandt. Wir haben uns gewissermaßen versöhnt. Er hat mich nochmals geholt und dann nach gewonnener Wahl 2002 war ich dann wieder überflüssig.
Nun haben Sie ja auch oft die Mechanismen dort kritisiert und auch oft über Korruption auch gesprochen, nachdem Sie dort ausgeschieden sind. Sie hatten ja auch selbst schon kritisiert bei der Fußball-Weltmeisterschaft Vergabe nach Deutschland 2006, dass das auch nicht mit richtigen Dingen zugegangen ist. Sogar die deutsche Bundesregierung damit verwickelt war. Sie wurden ja auch von der Bild-Zeitung dafür kritisiert, das überhaupt gesagt zu haben. Gibt es denn dafür Beweise?
Also erstens einmal habe ich nur das gesagt, was vor vielen Jahren schon in den Zeitungen gestanden ist. Wenn die Leute ein so schlechtes Gedächtnis haben und mich nachher dafür angreifen für etwas, was schon gesagt worden ist, ja, dann lebe ich damit. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte ja in keiner Weise das anprangern. Ich wollte nur sagen, es ist unglaublich, wie sehr sich Regierungen verbiegen vor einem Sportverband, um eine Weltmeisterschaft zu bekommen. Also ein fast, würde ich sagen, ein fast schon unwürdiges Schauspiel, um für eine FIFA-Weltmeisterschaft kandidieren zu können, braucht es derartige Verrenkungen, dass man das als normaler Bürger schon fast kaum erfassen kann. Es ging mir um das und ich will niemals sagen, dass Deutschland in irgendwelcher Weise geschummelt hat. Es haben einige Leute geschummelt, aber nicht die deutsche Bundesregierung, sondern die hat letztlich das gemacht, was man von ihr erwartet hat, in treuer Pflichterführung, vielleicht im Dienste des Vaterlands, wer weiß. Es ist ja dann alles wunderbar herausgekommen. Aber was ich sagen wollte, es ist unfassbar, wie sich Staatsoberhäupter vor Mitgliedern des Exekutivkomitees verbeugen und nicht nur verbeugen, sondern eben regelrecht verbiegen. Und das ist eine Praxis, über die sollte man wirklich einmal offen reden können.
Wie kann man diesen Machtmechanismus so durchbrechen? Machen wir Journalisten einen schlechten Job, dass wir zu wenig darüber berichten?
Ja, also die Journalisten lassen sich schon sehr vom Tagesergebnis ihrer Lieblingsmannschaft beeinflussen und leiten. Aber was kann man dagegen tun? Man sollte es einfach nicht tun. Man muss es einfach nicht tun. Ich meine, wenn die Bundesregierung nur unter diesen und diesen Voraussetzungen der WM bekommt, kann sie auch sagen, ja, dann wollen wir es halt nicht, oder? Oder wenn England den Prinz William schicken muss und den David Cameron und ich weiß nicht wer alles und sich verbiegen muss und sagt, also, jetzt haben wir es trotzdem nicht bekommen, dann muss man halt sagen, das nächste Mal machen wir es nicht. Aber diese üblen Turnübungen, wie sie jetzt in den letzten Jahren vorgekommen sind, das sollte meines Erachtens nicht passieren.
Das heißt, Sie vermissen diese Berichterstattung auch darüber, dieses Licht der Öffentlichkeit, welche diese Praktiken sozusagen entlarven.
Ja, es gibt ja zum Glück einige wenige Journalisten, die sich schon seit vielen Jahren mit diesen Themen befassen. Aber es sind nur sehr wenige und es ist sehr schwierig, an die Themen heranzukommen, weil ein Journalist wird ja zu einem großen Teil belogen, ob das jetzt in der Industrie geschieht, in der Politik oder auch im Sport. Und wenn einer nicht, wie früher Günter Wallraff, sich wirklich in ein Gebiet hineinarbeitet, ich sage das im wahrsten Sinne des Wortes, hineinarbeitet, dann kommt er einfach nicht an die Informationen ran. Da kann man den Journalisten nicht einmal einen sehr großen Vorwurf machen. Es ist nun einfach so, dass man nur schwierig an diese fast geheimbündlerischen Tätigkeiten herankommt.
Natürlich ist für Länder ist das die Fußball-Weltmeisterschaft ein Verlustgeschäft, doch für die FIFA wird das doch von Jahr zu Jahr so zu einem Milliardengewinn, der sich am besten auch potenziert. Also ich glaube, Südafrika habe ich gelesen, 2,5 Milliarden, die da eingenommen wurden, dem minimale eigentlich Ausgaben gegenüberstehen, sodass da am Ende ein Plus von irgendwie 600 Millionen zur Verfügung steht. Was passiert denn mit dem Geld?
Es fließen viele Gelder in die Nationalverbände, es fließt viel Geld in die Entwicklung des Fußballs überall auf der Welt. Man muss sagen, die FIFA ist ein überaus erfolgreiches Unternehmen. Die Kassen sind prallvoll und werden jedes Mal von Neuem gefüllt, das ist phänomenal. Was die Leute nicht wissen, ist, dass ein Teil des Geldes auch in Form von Boni, von sehr satten Boni, an die Mitglieder des Exekutivkomitees ausbezahlt werden. Die FIFA hat in einer Rechnungslegung, die von einem findigen Journalisten richtig analysiert worden ist, innerhalb der letzten zwei Jahre 42 Millionen Dollar an Boni ausbezahlt. Also da wird sogar mancher Banker ein bisschen vor Neid erblassen. Ob das dann der Sinn der Übung ist, dass man das Geld an die ohnehin bezahlten Mitglieder des Exekutivkomitees in solchen Formen ausschüttet, müsste man auch diskutieren. Tatsache ist, dass die FIFA sehr viel Geld hat. Was man mit dem Geld besser oder weniger gut machen könnte, das müsste eigentlich auch eine Frage der öffentlichen Debatte sein.
Aber sind die Medien am Ende nicht selbst schuld, dass sie dann am Ende so hohe Preise zahlen für die Sportrechte? Denn sie machen doch eigentlich aus den Sportlern Stars und Sie sind diejenigen, ohne die die Vermarktung ja gar nicht funktionieren würde. Sie zahlen dann aber am Ende die Zeche.
Ja, vielleicht zahlt am Ende sogar der Zuschauer die Zeche. Ich habe immer wieder gestaunt, wie groß die Beträge sind, wie fast unermesslich. Aber man hat auch gesehen, dass es in letzter Zeit weitgehend oder schon immer traditionsgemäß weitgehend die öffentlichen Fernsehanstalten sind, welche die Rechte erwerben. Die müssen weniger scharf rechnen, die haben ja gesicherte Einnahmen, währenddem die Privaten da schon etwas vorsichtiger operieren und in der jüngsten Zeit nur noch teilweise die Rechte kaufen konnten. Sie haben ja gesehen, dass damals vor Jahren RTL dank der Bundesliga zu einem etablierten Sender geworden ist. Und sobald dieser Status erreicht worden war, hat RTL auf die Bundesliga-Rechte verzichtet, weil sie zu teuer geworden sind. Aber als Promotionsvehikel, als Marketinginstrument ist natürlich der Fußball geeignet. Und man holt das Geld nie mehr rein, das bin ich überzeugt. Also kein Sender holt die Gelder rein, aber man kann es dann als Marketingaufwand abbuchen und so rechtfertigen.
Gibt es dann irgendwann, vielleicht weil man spekuliert, wenn Internetgiganten wie Google oder Yahoo mitbieten, dann werden die Preise noch höher. Gibt es irgendwo mal ein Limit?
Schauen Sie, ich verfolge den Sport etwa 50 Jahre lang und ich habe alle paar Jahre früher immer gedacht, so kann es nicht weitergehen. Jetzt ist der Plafond erreicht. Es geht immer weiter. Es ist phänomenal. Die Märkte wachsen weiterhin. Wir haben jetzt die neuen Märkte in Asien. Wir werden vielleicht, so hoffe ich für Afrika, wir hoffentlich einmal in Afrika blühende Märkte haben. Amerika, Nordamerika zahlt viel, viel, viel mehr als vor 20 Jahren. Die Märkte sind immer noch nicht gesättigt. Und offenbar, solange auf dem freien Markt die Leute bereit sind, so viel zu bezahlen, kann man dagegen nichts einwenden.
Das war in einem Exklusivinterview für das Medienmagazin Guido Tullioni. Er ist der Ex-FIFA-Marketing-Chef und ja, immer noch Insider, was die FIFA anbelangt, im Interview mit Eleni Klotzikas. Radio 1 Medienmagazin. Und einer der wenigen Sportjournalisten, der sich gerade der Korruption und dem Doping im Sport widmet, beobachtet und darüber berichtet, ist zum Beispiel Jens Weinreich. Er hatte in Zürich in dieser Woche ein wirklich entlarvendes Statement dem FIFA-Chef abbringen können, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.
Ich bin Sepp Blatter, Präsident des Internationalen Fußballverbandes FIFA und auch Mitglied des IOKs. Und ich bin der Meinung, dass die Welt keine Antikorruptionsorganisation braucht.
Ja, mehr bei ihm auf dem Blog jensweinreich.de. Dann möchte ich Sie zumindest aufmerksam machen auf eine Fernsehsendung heute im Westdeutschen Rundfunk. Heute vor 50 Jahren ging ja die ARD Sportschau zum ersten Mal auf Sendung.
Es wird in der nächsten halben Stunde noch dramatisch.
Guten Abend allerseits. Achtung! Tor.
Das sind ja jetzt richtig dramatische Szenen. Der war eindeutig im Tor.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor 50 Jahren wurde die Sportschau gestartet. Vor 50 Jahren, du lieber Gott, halbes Jahrhundert kann man dazu sagen. Das war eine Zeit. Man darf wirklich sagen, ohne zu übertreiben, die Sportschau ist eine Kultsendung.
Ja, Ernst Huberti war das. Gefeiert wird auch heute, obwohl es letzte Woche schon in der ARD zu sehen war, aber mit einer besonderen langen Nacht der ARD Sportschau und zwar um 22.45 Uhr im WDR-Fernsehen. Das Problem ist ja, Sie werden es mir nachsehen, Andreas Ulch hatte letzte Woche diese Kultsendung auch gewürdigt. Mir bleibt als jemand, der jetzt parallel zur Sportschau sendet, eigentlich nur die Dankbarkeit, liebe Radio 1 Hörer, die ich versammeln kann. Vielleicht auch mit der naiven Bemerkung, dass ja die Sportschau bloß einfach nur Fernsehen ist. Was mir aber auch einer der Moderatoren der Sportschau, Heribert Fassbender, bestätigte.
Das finde ich eigentlich auch. Aber es war die erste Fernsehsportsendung. Sie ist also sogar älter als die Bundesliga. Und mit der Sportschau lernte die Bundesliga laufen und auch umgekehrt. Die Sportschau lernte mit der Bundesliga laufen. Insofern ist das eine Verbindung aus der guten alten Zeit, als nur eine Kamera da war, aber auch nur ein Programm. Die Leute schalteten entweder ein oder sie schalteten nicht ein. Und wenn sie einschalteten, dann hatten sie das Erste, das damals noch ARD hieß, und sie hatten samstags zwischen 18 und 19 Uhr die Sportschau.
Also heute Abend im WDR-Fernsehen 22.45 Uhr eine würdige Zusammenfassung der letzten 50 Jahre. Dann möchte ich Ihren Blick richten, ebenfalls WDR-Fernsehen. Und es gibt Bemühungen, das glaube ich auch ins Hauptprogramm zu holen, eine Sportreportage von Hajo Seppelt im WDR 22.45 Uhr am Montag in der Sendung Sport Insight. Abseits der offiziellen Anlässe erlaubten nämlich die nordkoreanischen Behörden nach eigenen Angaben erstmals einem ausländischen Fernsehteam Aufnahmen vom Sport in Nordkorea. Also während sich Nordkoreas Frauen in Europa auf die Frauen-WM in Deutschland vorbereiten, hatte Hajo Seppelt ihre Heimat besucht. Es sind zusammengekommen einzigartige Eindrücke aus einem abgeschotteten Land, noch nie gesehene Bilder aus dem Sport in Nordkorea, der härtesten Diktatur, sogenannter altkommunistischer Prägung. 22.45 Uhr am nächsten Montag im WDR-Fernsehen. Und damit leider zu einem traurigen Teil. Ein Sportreporter ist leider in dieser Woche gestorben. Sie kennen ihn vielleicht, weil er im RBB-Sendegebiet sehr aktiv war, Thomas Schwarz. Er war nicht nur dem RBB verbunden, sondern auch den Vorläuferanstalten, also wie zum Beispiel SFB und auch Radio DDR. Und daran will ich natürlich in einer Radiosendung mit einer Reportage erinnern. Sie stammt aus dem Jahre 1987 und ja, sie erklärt sich von selbst.
Und nun fragen wir uns, wer gewinnt die Etappe 1987? Und jetzt kommt das Fahrerfeld daran und die 10 Mann sind eingefangen worden. Das ist schon sicher. Jetzt gibt es einen großen Sport, einen großen Endkampf. Vorne ein GSSR-Fahrer, aber heute der Fahrer, das könnte, jawohl, Olaf ist es. Olaf Ludwig hat diese Etappe gewonnen. Das ist nicht wahr. Olaf Ludwig gewinnt diese Etappe. Er kam da plötzlich angeflogen, ich würde meinen, aus fünfter, sechster Position. Und dann gewann er noch diese Etappe, wirklich in einem Endsport, dem ihm wahrscheinlich in der Welt keiner im Moment nachmachen kann. Also Olaf Ludwig, der Sieger, und Uwe Raab, sein Mitfahrer, sein Mannschaftskamerad, er dürfte Zweiter am Ende gewesen sein und Dritter dann mit der 71. Das ist ein sowjetischer Fahrer mit einem klangvollen Namen. Jamolidin Abdushaparov, er auf Rang 3. Er spielte bei den Prämien keine Rolle, aber wir wussten ja vorher, das ist ein ganz schneller Mann. Also, Olaf Ludwig, bei den Prämien hatte er sich so ein bisschen zurückgehalten, aber dann hier beim letzten entscheidenden Sport in der Karl-Marx-Allee, da war er da und er war zusammen da mit seinem Mannschaftskameraden Uwe Raab. Diese beiden spielen ja bei Sprints seit Jahr und Tag bei Friedensfahrten eine tolle, eine großartige Rolle. Und damit können wir schon registrieren, Olaf Ludwig gewinnt hier in der Hauptstadt Berlin zum 4. Mal und gewinnt zum 29. Mal insgesamt eine Friedensfahrt-Etappe. Ich meine, das ist wirklich aller Ehren wert. Und Doppelerfolg für die DDR-Fahrer Uwe Raab auf Rang 2.
Ja, Thomas Schwarz, er war für mich immer der unaufgeregteste Reporter von allen. Er war kein Wortakrobat in dem Sinne, der sich in seine eigenen Formulierungen vielleicht verliebte, was man häufig auch beobachten kann, sondern vielleicht das, was man so normal nennen kann, der auf Augenhöhe mit seinen Hörern war. Er schaffte auch den Wechsel vom DDR-Rundfunk zur ARD ohne Blessuren, vielleicht weil er auch das Ideologische aus dem Sport in seinen DDR-Reportagen weitestgehend raushielt und sich wirklich auf die Sportarten konzentrierte. Und der Übergang dann zum SFB war eigentlich dann, kann man sagen, auch folgerichtig in seiner Art, wie gesagt, uneitel, einfach und auch dem Trainer oder dem Sportler zuhören könnend und sich nicht erhöhend. Das finde ich ganz wichtig und das kommt vielleicht auch in diesem Ausschnitt sehr deutlich herüber aus dem Jahre 1995, aus dem Februar. Nach dem Boxkampf von Henry Maske und Rocky Gianni hatte er einen Studiogast im Studio natürlich, wo sonst, und er kündigt das selbst an.
Jetzt Uli Wegner, unser Studiogast hier heute bei Radio B2 Sport Extra. Wir haben den WM-Kampf übertragen in voller Länge gewissermaßen. Ihr abschließendes Urteil war am Ende Maske die paar Pünktchen besser?
Na, ich muss erst mal sagen, wir haben einen ganz großen Boxabend erlebt und ich bin fasziniert von Rocky, ich bin ehrlich. Ich habe nie geglaubt, dass er noch so zu so einem Kampf in der 9. Runde und 10. und 12. Runde entstanden ist. Und das heute Abend für mich das Entscheidende. Und er hat wirklich einen Rückkampf verdient. Aber hier hat sich in den schwierigen Situationen hat sich aber auch gezeigt, was für klasse Mann dieser Henry Maske ist.
Es war auf jeden Fall Werbung für das Boxen. Beide haben glänzend geboxt und Sie haben es eben ja schon angedeutet. Man kann nur hoffen, dass Orki Chani weitermacht.
Auf jeden Fall wird er weitermachen. Das wäre ja schade, wenn er nach so einem tollen Fight, der wirklich auch sehr knapp ausging, dann aufhören würde. Das wäre ein Verlust für den Boxsport.
Ja, also es war, und das will ich nochmal doch hier betonen, es wurde ja im Vorfeld immer gesagt, Prestigeduell Deutsch-Deutsch. Es war vor allem ein wunderbarer sportlicher Wettkampf. So sehen Sie das doch wohl auch und kein Prestigeduell.
Ja, wir als Trainer oder die dann näher reingucken oder das von außen betrachten, sehen das so. Es war eine sportliche Auseinandersetzung, die auf hohem Niveau stand und das soll das Entscheidende sein.
Gut, das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen, Uli Wegner, für Ihr Kommen. Gute Heimfahrt noch und das soll es gewesen sein. Liebe Hörer, Thomas Schwarz packt jetzt sein Ränzel. Es war ein langer Tag und diskutieren Sie, sprechen Sie noch ein bisschen über den Kampf, aber möglichst machen Sie es friedlich, boxen Sie sich nicht hier noch in die Nacht hinein.
Thomas Schwarz starb am 30. Mai im Alter von 67. I let it fall, my
heart, and as it fell, you rose to claim. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und zwar noch bis 19 Uhr und jetzt wäre schon mal nicht schlecht, wenn Sie sich bei dem Wort Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung nicht abwenden würden vom Radio. Ich lasse es mir von zwei Experten erklären, was das zu bedeuten hat. War nicht ganz exakt. Also es geht nicht nur darum, um die sogenannte Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung, sondern es geht um ein Gesamtpaket. Es ist in Europa gerade geregelt worden, das, was man so Fernsehrichtlinien nennt, Telekommunikationsgesetz. Und es gibt eine Novelle des deutschen Telekommunikationsgesetzes infolge der europäischen Regelung. Also es werden in Europa nicht nur die, ich sag mal, Spülbecken der Klosetts geregelt, normiert, harmonisiert, sondern auch, was bei Frequenzen Sinn macht, auch Telekommunikationsgesetze national angepasst. Und diese Novelle liegt jetzt im Bundestag vor, aber da gibt es so viele Ungereimtheiten drin, dass man sich jetzt in dieser Woche in der Saarlandvertretung in Berlin traf, Experten, Vertreter vom Bund, von den Ländern und auch Dr. Carola Wille, sie ist Justiziarin des Mitteldeutschen Rundfunks und für die ARD sozusagen in dieser Sache unterwegs. Und ich fragte sie, was es eigentlich für Probleme gibt.
Also es gibt eine ganze Menge Probleme, die uns bewegen im Zusammenhang mit der TKG-Novelle. Fangen wir mit dem Hörfunk an. Also wir haben da eine Regelung jetzt drin, wonach der Hörfunk, das heißt die Frequenzen für den Hörfunk widerrufen werden können ab 2015 und mit einer einmaligen Verlängerungsmöglichkeit. Und wir glauben einfach, dass 2015 der Markt nicht so weit ist, dass wir über die analoge UKW-Abschaltung reden, sodass wir uns fragen, wozu bedarf es eines Widerrufsdatums? Und wenn wir dann weiter gucken, soll es auch mal Geld kosten, wenn wir die Frequenz weiter nutzen wollen. Und das ist ein Problem, wo wir sagen, also A, wir brauchen diesen Widerruf nicht und B, schon gar nicht das Geld, was da jetzt vorgesehen ist, dafür noch zu zahlen. Das
also der Staat kann zum Beispiel dem ARD-Hörfunk einfach die Frequenzen wegnehmen?
Alle widerrufen. Alle Frequenzen würden widerrufen und man sieht im Moment eine einmalige Verlängerungsmöglichkeit von 10 Jahren vor. Und wir sagen, der Markt ist noch lange nicht so weit, lass diese Frequenzen laufen. Die UKW-Welt, wenn wir Glück haben, endet sie 2025, das ist der Vorschlag der Länder. Wir sagen 2022 irgendwo, jedenfalls in dieser Region, jedenfalls nicht heute.
Und der Sinn ist, dass alle gezwungen werden, digital zu senden oder was steckt dahinter?
Ja, man will offensichtlich ein politisches Zeichen setzen, um zu sagen, man hat ja lange das Ziel gehabt, auch den Hörfunk zu digitalisieren und wir sind halt weit davon entfernt.
Aber dann gibt es jetzt schon Probleme mit LTE, dem neuen Standard im Mobilfunk. Der wird bei DVB-T, das sind zumindest die Prognosen, Störungen verursachen. Nun gibt es schon immer Störungen. Also UKW-Empfang ist nicht besonders stabil, wenn man durch Berge fährt oder wenn man in Überreichweiten anderer Sender gelangt. Aber auch Störungen existieren, zum Beispiel wenn man die Antennenanlage nicht ausgerichtet hat. Die berühmten Geisterbilder beim analogen Fernsehen waren ja auch Störungen. Worin besteht jetzt die neue Qualität?
Gut, also was schon neu ist, dass jetzt sozusagen Mobilfunkunternehmen Rundfunkfrequenzen nutzen und dazu bestimmte Geräte mit LTE-Technik auf den Markt kommen sollen. Und da gibt es eben verschiedene Studien, die vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben bis hin zum IAT, also ja durchaus auch neutrale Studien, die dann zu dem Ergebnis kommen, es wird Störungen schwerwiegender Natur geben, also bis zum Totalausfall. Wir sind ja dann auch im digitalen Bereich und im digitalen Bereich eine Störung ist eine Klötzchenbildung oder ein Wegfall des Bildes. Und davor haben wir Sorge, dass so wie jetzt dieser Prozess eingegangen wurde, dass eben man zum Schluss gucken will, was ist denn nun wirklich passiert und dass dann nicht berechenbar ist, also in welchen Größenordnung diese Störungen dann tatsächlich auftreten werden und dass man im Vorfeld planerisch hätte das Problem lösen müssen durch entsprechende Frequenznutzungsbestimmungen, Abstandsflächenregelungen und solche Dinge und dass das alles nicht passiert. Wir werden also jetzt wirklich irgendwann aufwachen und feststellen, wie viel wir Störungen haben.
Zumal Störung nicht gleich Störung ist. Also im Juristendeutsch könnte eine Störung auch etwas ganz anderes sein als für den Normalbürger. Aber gerade Sie als Juristin, die sich mit Begriffen rumschlagen muss wie zweite Verordnung der Änderung der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung, müsste doch, sagen wir mal, einen Begriff finden, damit alle Sie verstehen.
Ja, das ist ja eine unserer Forderungen, dass wir sagen, lasst uns klären, was wir unter funktechnischer Störung verstehen, die tatsächlich auch relevant ist, also die schwerwiegend ist, die wiederholt auftreten kann. Dazu müssen wir uns gemeinsam verständigen und dann haben wir Berechenbarkeit, Planbarkeit auf allen Seiten. Die Mobilfunkunternehmen, wir, die Regulierungsbehörde, alle. Aber das haben wir leider noch nicht auf dem Tisch.
Aber der Entwurf ist im Bundestag. Was kann da jetzt noch passieren?
Ja, die Länder haben doch eine klare Aussage heute getroffen. Also ich war schon sehr dankbar über die vorgelesene Rede von Herrn Stadlmeier, der leider nicht dabei sein konnte, dass er klar sagt, wenn die Länderinteressen dort nicht Berücksichtigung finden, was ja jetzt so aussieht, dann wird das Ganze von den Ländern nicht akzeptiert werden. Das Ganze geht in den Vermittlungsausschuss.
Also zu Deutsch, der Bundesrat wird nicht zustimmen.
So wird es sein.
Dr. Carola Wille, Justiziarin des Mitteldeutschen Rundfunks und für die ARD in Sachen Telekommunikationsgesetz Novelle unterwegs. Und wer es möglicherweise noch nicht ganz durchdrungen hat, ich gebe zu, ich habe auch etwas Schwierigkeiten, mich durch die ganzen juristischen Begriffe zu quälen. Dem biete ich an, im Podcast dem Interview zu lauschen mit Professor Dr. Stefan Ohri. Er ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk. Und er erzählt es nochmal aus seiner Sicht. Der Podcast erscheint morgen Abend. Radio 1 Medienmagazin, die erste Ausgabe im Juni. Sie wissen, die erste Ausgabe in einem Monat gehört immer den vernachlässigten, unterdrückten oder vergessenen Themen, die das Medienmagazin nicht reflektiert hat. Und aus dieser Auswahl der durch den Medienrost gefallenen Themen haben ja immer der Kollege Pählam und Fiene dann so einen Mix. Und den hören Sie jetzt in den nächsten 7 Minuten.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pähler. Wir verraten Ihnen jetzt, wie Sie Milliardär werden können. Das ist nämlich ganz einfach.
Früher, da wurde man ja Milliardär, indem man Besitzer einer großen Ölquelle war und die dann in ein großes Guthaben auf einem Schweizer Bankkonto umwandelte.
Heute herrscht die Goldgräberstimmung nicht mehr beim Öl, sondern in der digitalen Datenwelt. Dort werden heute Milliardäre gemacht. Sie müssen also viele Millionen Daten sammeln, die klug vermarkten und schon sind Sie Milliardär.
Heute sind also Daten das neue Öl, der neue Rohstoff, aus dem die Milliardäre gemacht werden. Das haben wir im Mai auf der Internetkonferenz Next in Berlin gelernt.
Sozusagen vom Datenwäscher zum Milliardär. Es wurde über viele Geschäftsmodelle gesprochen, Start-ups präsentierten sich und viele Medienvertreter haben sich gefragt, wo ist der nächste Hype? Hauptsache die Modelle und Ideen haben was mit Daten zu tun.
Der Internetkritiker Andrew Keen, der zeichnete aber auf der Next eher ein bedenkliches Bild. Er sagt, Privacy wird es in dieser schillernden Datenwelt nicht mehr geben, obwohl uns ja eigentlich niemand zwingt, so Webdienste zu nutzen.
Das heißt, in der Facebook- und Twitter-Welt kann man sich im Netz eigentlich nicht mehr verstecken. Das könnten nur noch Künstler, so Keen, die erschaffen auf diesen Netzwerken einfach einen künstlichen Charakter. Und wenn Daten das neue Öl sind, dann bekommt Privacy einen ganz neuen Wert.
Hören wir einmal in den Vortrag von Andrew Keen auf der Next rein.
Wir leben jetzt in einem sehr gruseligen menschlichen Zeitalter, weil die Daten das neue Öl sind. Persönliche Informationen sind die Kohle der digitalen Wirtschaft. Wer das am besten versteht, wird der klügste und beeindruckendste Händler werden.
Immer mehr Menschen möchten künftig nicht mehr an sozialen Netzwerken teilnehmen. Es wird eine Bewegung geben, die diesem neuen Öl widerstehen möchte, sozusagen eine Datenkraft-Nein-Danke-Bewegung.
Wir haben also genauso Anti-Daten-Geschäftsmodelle zu erwarten, welche die Menschen vor Datenkraken schützen sollen. Ums Geld verdienen ging es auch bei diesem Mai-Thema, allerdings auf einer ganz anderen Ebene. Verleger und Redakteure haben sich nämlich im Tarifstreit befunden. An mehreren Tagen gab es richtige Zeitungsstreiks.
An einem Mai-Mittwoch befand sich rund jeder zweite Redakteur der Süddeutschen Zeitung im Streik, sodass am Tag drauf nur eine Notausgabe erschien. Andere Zeitungen schlossen sich an und Ende des Monats gab es dann eine größere Aktion.
Vergangene Woche haben die beiden Gewerkschaften DJV und Verdi Journalisten einiger Regionalzeitungen, wie zum Beispiel von der Watz-Gruppe, der Rheinischen Post, der lokalen Bild-Redaktion und der Dumont-Titel zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Aber Herr Peller, worum ging es eigentlich bei diesem Tarifstreit?
Es geht nicht um mehr Geld, sondern es geht um nicht weniger Geld. Die Verleger wollen Jungjournalisten das Geld nämlich um bis zu 30% kürzen. Es könnten in der angespannten Wirtschaftslage der Branche keine neuen Arbeitsverhältnisse zu den bestehenden Konditionen abgeschlossen werden, so die Verleger.
Abwertung, Dumpingkondition, das sind jetzt die Begriffe, die von den Gewerkschaften als Reaktion eingesetzt werden. Mal sehen, wie dieser Arbeitskampf noch weitergeht und wie viele Notausgaben von Tageszeitungen uns jetzt noch drohen.
Böse Zungen behaupten sogar, es sei gar nicht aufgefallen, dass in den bestreikten Zeitungen mehr Agenturmaterial und weniger Autorenartikel zu lesen waren.
Journalisten kämpften im Mai nicht nur um ihre Tarife, sondern auch um die Vorherrschaft auf Facebook. Bei einer Diskussion im Netz fiel nämlich auf, dass ZDF-Morgenmagazin-Moderator Tscherno Jobatai der Journalist auf Facebook ist, der die meisten Fans auf seiner persönlichen Seite sammeln konnte.
Moment, hat sich da die Journalistin Silke Burmeester gesagt und sie hat zum Angriff geblasen und will Jobatai mit ihrer neuen Facebook-Seite vom Thron stoßen, um die, wie sie sagt, Berufsehre zu retten.
Wir haben sie gefragt, was sie denn gegen Tscherno Jobatai hat.
Mir geht es nicht darum, Tscherno Jobatai zu dissen. Es geht darum, dass der als Journalist an der Stelle gilt und das ist er für mich nicht, sondern er stellt zwar Fragen im Fernsehen, aber das ist so schlecht, das hat mit Journalismus nichts zu tun und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Also zur Rettung meines Berufsstandes, sage ich, nee, das kann nicht sein, ich will mehr Klicks haben als ich, die Kriegsreporterin, das muss man dazu sagen, es ist eine Kunstfigur, mit der ich eine Kolumne habe, möchte mehr Klicks haben als Tscherno Jobatai.
Wobei so ganz ernst scheint die Journalistin Silke Burmeester ihr Facebook-Engagement nicht zu nehmen.
Ich bin mit meinem Beruf auch ausgelastet. Die Leute, die im Netz sowas betreiben und eine sehr intensive Interaktion mit den Leuten haben, die sich da melden, sind in der Regel Jungs ohne Familie. Außerdem, da melden sich so viele Verrückte, mit denen will ich auch nicht unbedingt was zu tun haben.
Wobei, im Mai hat Facebook neue Tipps für Journalisten über den Umgang mit Facebook veröffentlicht. Den Link liefern wir auf den Begleitseiten zur Sendung nach.
Zum Schluss haben wir noch ein ernstes Thema. Es geht um die unabhängigen Medien im Irak. Die sind nämlich immer noch nicht so wirklich unabhängig, auch wenn das Land schon seit 2003 Saddam Hussein frei ist.
Der deutsche Thomas Koch soll helfen. Er ist langjähriger Vermarkterprofi und hat es sich sozusagen als Altersaufgabe gesetzt, die freien Irak-Medien zu einer tatsächlichen Unabhängigkeit zu verhelfen. Denn selbst der Werbemarkt für freie Medien wird mit bis zu 60% durch den Staat kontrolliert.
Thomas Koch hat dazu eine Agentur gegründet, die jetzt Werbung zwischen internationalen Firmen und unabhängigen irakischen Medien vermitteln soll. Und er hat uns erklärt, wie schwer es die unabhängigen Medien im Irak noch haben.
Repressalien, wie man sie auch erwarten würde in einem solchen Land, die einen aber trotzdem überraschen. Wir haben den Herausgeber einer Zeitung in Sulaimania besucht, also dort, wo Karl May stattfindet. Kurz bevor wir kamen, bekam er Nachricht, dass sein Bruder verhaftet worden ist. Sein Bruder ist ebenfalls Aktivist, der arbeitet jetzt nicht bei der Zeitung, aber ist Aktivist, weiß auch, worauf er sich einlässt. Und während wir bei dem Herausgeber waren, kam ein Anruf vom Premierminister herein mit der schlichten Aufforderung, wenn er mit seiner Zeitung aufhört, über die Protestbewegung in Sulaimania zu berichten, dann würde sein Bruder sofort freigelassen werden. Das sind Dinge, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Übrigens, ja. Er hat Nein gesagt.
Wir haben von ihm auch erfahren, wieso durch Werbung die Medien im Irak unabhängiger werden können.
Wenn deutsche oder amerikanische, sagen wir ausländische Werbung treiben, die jetzt ins Land hineinströmen, ausgestattet mit ihren Werbedollar, dann kann das unglaublich schnell gehen, weil die freie Presse existiert ja dort bereits. Sie braucht nur wirtschaftliche Unabhängigkeit. In dem Augenblick, wo andere sehen, man kann eine Zeitung herausbringen in Kurdistan, im Irak, man kann einen Radiosender gründen, der Chancen hat zu überleben, wenn es ganz schnell Nachahmer geben. Und die parteipolitische Presse wird dann automatisch in den Hintergrund gedrängt.
Thomas Koch über Werbung, die den unabhängigen Medien im Irak helfen soll.
Und damit schließen wir den Monatsrückblick auf den Mai 2011. Wir behalten den Juni für Sie natürlich im Auge und bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Die wünsche ich Ihnen auch, zumal mit Olli Massev gleich. Noch ein kurzer Hinweis zu eben gehörtem Monatsrückblick. Natürlich gibt es auch Themen, die im Medienmagazin nicht vorkommen, weil sich Interviewpartner entweder verweigern oder plausible Gründe haben, warum sie nicht mit dem Medienmagazin sprechen wollen. Das war Csányi Jobatay zum Beispiel. Ich hatte ihn zu dieser Facebook-Geschichte gefragt. Er zog es aber vor, ja, ich sag mal, von seinem Recht nicht auszusagen, Gebrauch zu machen. Seine Gründe waren plausibel. Er wollte nicht noch zusätzlich Öl in eine Debatte hineingießen, die leider ein bisschen aus dem Ruder gelaufen scheint. Stichworte könnten sein, zum Beispiel, dass er von Trollen belästigt wurde, die ja massiv dann in tätliche Angriffe, angekündigte Angriffe umschlugen. Und insofern ist es natürlich dann immer eine Abwägungssache, ob ein Medienmagazin hier noch verstärkend darüber berichtet oder nicht. Oder ob man einfach ein bisschen wieder Ruhe hineinbringt in diese Debatte. Wer ist der beste, meistgefragte Journalist unter Facebook? So, dann noch zwei Hinweise. Zum einen, wie gesagt, der Podcast morgen Abend und ja, denken Sie daran, auch diesmal.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Und hier das angekündigte Interview mit Professor Dr. Stefan Ohri von der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk zu der Frage zunächst, wie sich Bund und Länder in die Quere kommen beim neuen Telekommunikationsgesetz.
Der Bund ist für die Frequenzordnung zuständig, muss beispielsweise auf internationalen Konferenzen schauen, dass es die Frequenzen gibt. Und die Länder sind dafür zuständig, dass für den Bereich des Rundfunks, was ja bei der Frequenznutzung ein Unterfall ist, wer da drauf kommt, öffentlich-rechtlicher, privater Rundfunk und so weiter. Und da gibt es beispielsweise in einem bestimmten Frequenzbereich Streit oder gab es Streit bei der sogenannten digitalen Dividende. Dürfen das jetzt die Mobilfunker für LTE, also neuen Standard, oder soll da DVB-T, DVB-T2 oder sonst was drauf in der Rundfunkoption haben? Das wurde damals zugunsten der Mobilfunker gelöst, in diesem Frequenzbereich bei 800 MHz. Und die Länder haben gehofft, dass sie aus der Frequenzversteigerung einen kräftigen Batzen abkriegen, um Dinge zu finanzieren. Nö, sagt der Bundesfinanzminister, das Geld bleibt bei mir und schon haben wir den Streit.
Nicht alles, 130 Millionen laufen wohl wieder zurück, aber das ist natürlich nicht das, was der Bund kassiert mit über 4 Milliarden. Und die Umstellung, gibt es Schätzungen, 1 Milliarde, so vielleicht sogar 2 Milliarden, käme dann auf die Nutzer bzw. dann die Sendeanstalten zu. Aber das Problem ist doch gleichzeitig noch eingebettet in die sogenannte Analog-Digital-Switch-Off-Geschichte. Also UKW soll irgendwann auslaufen, obwohl es sich großer Beliebtheit erfreut. Wie wird das jetzt gelöst?
UKW wird 2015 nicht auslaufen, Punkt. Also da sind wir im Faktischen klar. Wir haben unter Juristenkollegen etwas die Schwierigkeit, verständlich zu machen, dass wir einen Abschaltzeitpunkt bisher im Gesetz drin haben, der sehr optimistisch war, als wir den auf der Expo 2000 mal so angedacht hat. Wenn ich den aus dem Gesetz streiche, bin ich nur in der Praxis keinen Schritt weiter, weil zwischenzeitlich so im Verwaltungshandeln der Bundesnetzagentur einfach im Vorgriff man dann angefangen hat, mal etwas zu machen und ich deshalb eine Übergangsvorschrift brauche, um sozusagen wieder auf das Normalmaß zurückzukommen. Da kann man jetzt sehr detailliert im Verwaltungsrecht hin und her diskutieren. Das macht es dann so unverständlich, weil wir eigentlich das Ziel klar vor Augen haben, ein Verständnis auch dafür haben und uns über Details irgendwelcher Übergangsvorschriften vielleicht streiten. Was, denke ich, auch klar ist, dass wir kein neues Datum für ein UKW-Ende in diesem TKG brauchen. Soweit das zum Teil so etwas achselzuckend gesagt wird, dann schreibt halt 2025 rein, ist das so wie früher mal. Es ist so wahnsinnig weit weg, wir überschauen das nicht und dann schreibt es mal rein, wenn es soweit ist, ändern wir das noch einmal. Ist nicht ganz meine Position, das ist die. Ich sehe das immer so als die etwas resignierte Position, die liegt mir nicht.
Jetzt will es der Zufall, dass hier gerade eine Mobilfunkstörung unser Interview überlagert. Entweder Ihr Handy oder meins fängt an zu surren. Das kommt wie gerufen jetzt für mich als Stichwort. Es gibt auch den Fall, dass LTE DVB-T stört. Also die Frage, inwieweit neue Technologien sich gegenseitig behindern, nicht berücksichtigen, dass es Überreichweiten gibt durch Witterungslagen, das sind außergewöhnliche Umstände. Aber hier gibt es schon messbare, möglicherweise Störungen, die vom Gesetz her
ja geradezu begünstigt werden. Gibt es da von Ihrer Seite eine Position, wie man das ändern kann, dass also hier auch Rundfunk und Mobilfunk und alles, was dazugehört, Datenfunk, sich nicht gegenseitig behindern?
Jetzt bin ich von Haus aus Jurist. Erste Frage, was ist eine Störung? Bitte definieren. Ich habe auch im UKW-Bereich gelernt, wenn man so im grenznahen Bereich unten zur Grenze nach Frankreich ist und die Franzosen, UKW-Hub und Multiplex, auch ein technisches Kriterium, so richtig hochdrehen tun die legalerweise im Inland, dann stören die uns, weil in bestimmten Bereichen hört man es dann knistern. Nur machen kann man nichts, weil es fehlt die Definition der Störung. So ähnlich ist das auch bei uns im Inland. Also erstens definieren, was wollen wir eigentlich bei Störungen haben. Dass es unter bestimmten Witterungslagen auch mal knistern kann, das hat der Bundesvertreter heute darauf hingewiesen, ist alles nachvollziehbar und richtig. Und zu 100% Lösung wird man nicht kommen. Aber erstens, was ist Störung? Was wollen wir ausschließen? Das ins Gesetz hineinschreiben und auch hineinschreiben, wenn es tatsächlich zu solchen definierten Beeinträchtigungen kommt. Was ist dann eigentlich los? Wer redet dann mit wem? Wer informiert die Kunden? Weil die Kunden rufen bei ihrem Programmanbieter an, der ist es aber gar nicht. Was ist der Sendernetzbetreiber? Der kann aber nichts sagen, weil die Störung kommt vom anderen. Das führt alles dann, wenn es nicht geregelt ist, im Sinne von Klarheit ist, wie man sich dann verhält, zu ungeregelten Verhältnissen und zu Verärgerung.
Radio 1 in Cottbus auf 95,1.